Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dienstagabend, es war gerade 5:30 auf DRS 1.
Das ist das Regionalschnall Zentralschweiz und das sind die Schlagzeilen zu dieser Sendung. Luzerner Kantonsspital, die Politik sucht nach Lösungen für eine bessere Stimmung. Statt Luzerner Regierung, der Kampf für die Wahlen im Frühling ist schon losgegangen. 100 Jahre Schweizer Obstverband, das grösste Geschenk ist die gute Ernte. 10 Jahre Akademia Engelberg, die Wissenschaftler suchen nach neuen Antworten. Das Wetter, morgen bewölkt und nass, später kommt die Sonne. Am Mikrofon Kurt zur Flur. Diskussionen rund ums Luzerner Kantonsspital haben heute im Kantonsparlament viel zu reden gegeben. Die Parlamentarier haben Auskunft gewählt zum plötzlichen Rücktritt vom ehemaligen Spitalratspräsident Hans Amrein und zu der Verkleinerung vom Spitalrat. Der Spitalrat und die Luzerner Regierung haben sich einiges an Kritik müssen anhören. Aus dem Luzerner Regierungsgebühr, der Christian Oechslin.
Mitte August hat der Präsident vom Spitalrat, der Hans Amrein, den Battle angerührt. Er stelle sich nach 4 Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl. Das unter anderem wegen Differenzen mit dem Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. Man war sich nicht einig, wie es mit dem Spitalstandort Wollhausen weitergehen soll. Und auch persönlich hat man es heute nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Dass es rund um den Rücktritt auf Seite vom ehemaligen Spitalratspräsident zu lauten Vorwürfen gekommen ist in den Medien, das haben heute verschiedene Kantonsrätinnen und Kantonsräte kritisiert. Irene Keller von der FDP.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Vorkommnisse, wenn wir es diplomatisch ausdrücken, außerordentlich bedauerlich sind. Sie basieren fast ausschließlich auf Fällen fehlender, mangelnder Kommunikation beiderseits. Es ist zu hoffen, dass beiderseits weder Absicht noch Taktik dahinter steckte.
Auch der Luzerner Gesundheitsdirektor, der Guido Graf, ist kritisiert worden. Bei der Neuwahl vom Spitalrat Ende August hat man den Verwaltungsrat vom Kantonsspital von 9 auf 5 Mitglieder verkleinert. Das wegen der geplanten Zusammenarbeit mit dem Kanton Nidwalden. Der Schritt habe die Regierung zu wenig gut kommuniziert, findet Lotti Stadelmann von der SP.
Wenn man schon weiss, dass der Spitalrat neu zusammengesetzt werden muss, dass er verkleinert muss werden, dass mit der Zusammenarbeit mit dem Kanton Nidwalden auch eine neue Bildung von dem Spitalrat muss gemacht werden, hat es vielleicht Sinn gemacht, frühzeitig an die Medien zu gehen.
Der Guido Graf selber hat die Aufregung nicht ganz verstehen und hat von einem Sturm im Wasserglas geredet.
Ich möchte betonen, dass der alte Spitalrat gute Arbeit geleistet und konstruktiv mit dem Gesundheitsdepartement zusammengearbeitet hat. Obwohl es dem ehemaligen Spitalratspräsidenten und mir leider nie gelungen ist, zueinander ein wirkliches Vertrauensverhältnis aufzubauen.
Das Vertrauensverhältnis zwischen der Regierung und dem Spitalrat müssen wir in Zukunft verbessern. Der Gesundheitsdirektor will jetzt regelmässig an den Sitzungen vom Spitalrat mit dabei sein. Der Guido Graf hat sich heute im Parlament auch gegen Vorwürfe gewehrt vom ehemaligen Spitalratspräsident. Der hat dem Guido Graf vorgeworfen, er habe verschiedene Dokumente, wo es um die Zukunft vom Spital Wollhausen gegangen ist, zurückgehalten und den anderen Mitgliedern der Luzerner Regierung zu spät weitergeleitet.
Die vollständigen Beratungs- und entscheidungsfähigen Unterlagen wurden dem Regierungsrat als Paket zeitgerecht zugestellt. Der Vorwurf, das Gesundheitsdepartement hätte dem Gesamtregierungsrat Informationen vorenthalten, ist daher unzutreffend.
Der Auslöser vom ganzen Streit, die Zukunft vom Spital Wollhausen, die ist dann im Rat auch noch ein Thema gewesen. Der Guido Graf hat angekündigt, dass wir zusammen mit dem Spitalrat bis Ende Jahr entscheiden wollen, wie es mit dem Spital weitergehen soll.
Der Christian Oechslin. Der Luzerner Kantonsrat hat sich weiter für eine Lockerung der Bauvorschriften für Solaranlagen entschieden. Neue Kollektoren mit einer Fläche bis 20 Quadratmeter brauchen keine Bewilligung mehr. Der Wahlkampf für die eidgenössischen Räte ist noch voll am Laufen. Trotzdem bringen schon jetzt die Stadt Luzerner Partien ihre Kandidaten für die Stadtratswahlen vom nächsten Frühling in Position. Katz aus dem Sack klar haben als Erste die Grünen und die CVP. Dario Pelosi.
Wenn im Frühling nächstes Jahr im Kanton Luzern Gemeindewahlen sind, gibt es im Luzerner Stadtrat gerade 3 von 5 Sitzen neu zu besetzen. Nicht mehr antreten tun der FDP-Baudirektor Kurt Bieder, der parteilose Stadtpräsident Uwe Studer und der grüne Sozialdirektor Rudi Meier. Der grüne Sitz im Stadtrat verteidigen soll jetzt der Adrian Borgula. Der 52-jährige Biologe ist bis in dem Frühling insgesamt 16 Jahre lang im Kantonsparlament gewesen. Weiter hat ebenfalls heute die CVP Anspruch erhoben auf das Amt vom Stadtpräsident. Auf ein Schild gehoben hat sie den amtierenden Finanzdirektor Stefan Roth. Der war vorher Gemeinderat von der fusionierten Gemeinde Litau und ist seit letztem Jahr Mitglied der Luzerner Stadtregierung. Beide Kandidaten müssen zwar noch von der Parteibasis offiziell nominiert werden, sie sind aber unbestritten. Damit ist der Wahlkampf lanciert. Die SP hat nämlich schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass sie mit 2 Kandidierenden antreten und so zusätzlich den Sitz vom parteilosen Uwe Studer abhält. Als Kandidatin gesetzt ist die Sicherheitsdirektorin Ursula Stemmer, die als Vizepräsidentin auch Ambitionen aufs Präsidium dürfte haben. Wer neben ihr soll kandidieren, das ist offiziell noch offen. Gehandelt wird Kantonsrätin Felicitas Zopfi. FDP und SVP, die gehen sich noch bedeckt, mit wem sie offiziell die Stadtratswahlkampf steigen.
Nachricht im Regionalschnell Zentralschweiz. Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat 13 Hooligans zu Geldstrafen, Bussen und Arbeitsleistungen verurteilt. Sie haben im April nach einem Match Luzern gegen Sion randaliert und die Sachen kaputt gemacht. Bei den Verurteilten handelt es sich um 12 Schweizer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren. Sie wohnen alle im Kanton Luzern. Ein Verurteilter ist ein Ausländer. Auf dem Militärflugplatz M ist heute Morgen eine Drohne von der Luftwaffe abgestürzt. Wegen einem Motorenproblem ist sie nicht in die Höhe gekommen. Daraufhin ist der Rettungsschirm ausgelöst worden. Der ist aber nicht richtig aufgegangen und darum ist die Drohne beim Sturz auf Betonpisten vom Flugplatz total zerstört worden. Drohnen sind Fluggeräte ohne Piloten, die zur Überwachung und Aufklärung eingesetzt werden. Die Abstimmung über die Schweizer Kantonsverfassung wird jetzt ein Fall fürs Bundesgericht. Eine Stimmbürgerin von Pfäffiken ist als Verwaltungsgericht gelangt mit einer Beschwerde, dass die Abstimmung über die Verfassung wiederholt werden müsse. Die Stimmvolk sei von der Behörde falsch informiert worden. Das Verwaltungsgericht hat im Juli die Beschwerde abgelehnt. Der Entscheid wird jetzt das höchste Gericht zu Lausanne weitergezogen. Der Verleger Daniel Kehl ist heute in Zürich im Alter von 80 Jahren gestorben. Er ist 1930 als Einsiedler geboren worden, hat dort eine Klosterschule besucht, aber mit 14 abgebrochen. Der Daniel Kehl hat nachher eine Buchhändlerlehre, den bekannten Diogenes Verlag, gegründet und bis heute zusammen mit seinem Geschäftspartner Rudolf C. Betschart ebenfalls einen Einsiedler geführt. Der Schweizer Obstverband feiert morgen das 100-jährige Bestehen. Seit einem Jahrhundert schaut die Organisation, wie viel Obst und zu welchem Preis auf den Markt kommt, hilft Trends erkennen und macht Werbung für Kriese, Himbeere, Äpfel und Konsorten. Der Schweizer Obstverband organisiert rund 10'000 Obstbauern und Verarbeiter wie Musterien und Brennerien. Der Hauptsitz vom Verband ist das Zug. Zum Jubiläum macht sich der Verband selber jetzt gerade das schönste Geschenk, und zwar mit einem außerordentlich guten Obstjahr. Bäume sind geragelt voll Früchte. Karin Portmann ist bei einer Obstbauer vorbeigegangen.
Zwischenbach, mit im Dorf auf dem Neuklosterhof, bei der Familie Stocker ist Haupterntezeit. Rund 5 Personen haben mit Ablesen zu tun. Zurzeit werden noch Zwetschgen abgelesen, gleichzeitig auch Äpfel. Die Stockers haben neben Kühe, Hühner und Herdöpfel auch rund 3 Hektar Obst. Hochstämmer, aber vor allem auch Plantagen reihenweise mit Niederstamm. Kriesbäume, die sind bereits leer, die Zwetschgen, die hängen teilweise noch, aber vor allem die Äpfel leuchten gelb und rot. Die Früchte zehren Test fast zu Boden. Der Obstproduzent Xaver Stocker rühmt die heurige Ernte.
Ich glaube, das Wichtigste ist, als der Start gut ist. Und das haben wir gehabt in diesem Jahr. Wir hatten eher trockene Witterungsbedingungen gehabt, haben sehr viel Sonne gehabt. Und wir haben nachher eigentlich über den ganzen Sommer nicht extrem viel Wasser gehabt. Wir haben immer gerade genug gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eigentlich durch das sehr gute Früchte haben können produzieren. Weil es einfach, es hat alles gestimmt. Viel und gute.
2/3 von den Stockers Früchte gehen in Handel und schlussendlich zu Grossverteiler. Ein Drittel kommt in die Direktvermarktung, das heisst die eigene Hoflade. Dass die Leute lieber Mango, Orange, Banane oder sogar Äpfel aus Neuseeland in den Läden kaufen, dem können sie nur mit Top-Waren entgegen haben.
Der Bezug von der Schweizer Früchte ist vielleicht bei gewissen Leuten ein bisschen verloren gegangen. Das ist ein bisschen schade. Andererseits ist es natürlich für uns auch eine Herausforderung, dass wir gute Früchte am Erd bringen und eigentlich konkurrenzfähig können sie nachher mit diesen Früchten.
Zum Beispiel die Krise von den Stocken sind weitum bekannt, weil sie super gross sind. Der Verdienst hingegen, der sind leider nicht gleich super gross.
Wir hätten natürlich gerne lieber mehr. Aber schlussendlich ist es schon der Markt, der relativ frei ist beim Obst, der dann schlussendlich über den Preis entscheidet. Und ich muss einfach schauen, dass ich eine gute Menge herbringe mit der entsprechenden Qualität, dass ich schlussendlich die Kosten decken kann.
Beim Obstbau macht die staatliche Unterstützung höchstens 5% aus. Darum brauche ich auch den Obstverband, der hilft, sagt der Obstbauer Xaver Stocker aus dem Luzerner Seetal.
Also der Obstverband ist für mich eigentlich der Koordinator in der ganzen Vermarktung. Und ohne dass wir jemanden hätten, der das die Mengen erheben vor der Ernte und das nachher koordinieren würde in den Markt eigentlich nicht funktionieren.
Der Schweizer Obstverband macht nicht nur die Vermarktung und die Werbung, sondern ist ganz eine wichtige Dreischeibe. Täglich oder wöchentlich werden aus den Regionen erfasst, wie viele Früchte geerntet werden. Und der Verband schaut, wo wie viel gefragt ist und hilft, Preise machen. Jetzt gerade aktuell zum Beispiel für Äpfel, wo Sorten um Sorten in die Läden kommen, erklärt der Direktor vom Obstverband Bruno Pezzatti.
Preise werden von Gremien festgelegt, wo Produzenten und Handelsvertreter paritätisch vertreten sind in diesen Gremien. Also da tut man sich gegenseitig informieren. Der Produzent informiert den Handel über die zu erwartende Menge, über Qualität und umgekehrt der Handel informiert jeweils Produzenten über die aktuelle Absatzsituation, Konkurrenzsituation von Konkurrenzfrüchten und so weiter.
Preise sind zu Ende, aber auch die Mengen werden angeschaut. Man weiss jetzt schon, dass es mehr Äpfel gibt, als das letzte Jahr. Darum probiert der Verband helfen zu steuern.
Auch in diesem paritätischen Gremium, Produzenten, Handelsvertreter, hat man jetzt festgelegt, bei welchen Sorten man jetzt wie viel klugerweise Richtung technische Verarbeitung abkanalisiert. Das heisst, Richtung Mostereien oder auch in Richtung also Äpfelpulverhersteller und so weiter oder Dörrereien. Und der Rest kann dann also, der soll dann als Tafelware am Grosshandel abgeliefert werden oder auf dem eigenen Betrieb direkt vermarktet werden. Das ist eine Empfehlung. Mehr ist es nicht.
Der Obstverband kann nichts befehlen, sondern eben nur empfehlen. Und darum kann manchmal eine super Ernte auch zum Fluch werden, wenn die Früchte wegen der grossen Mengen unter dem Preis auf den Markt gerührt werden, sagt der Obstverbandsdirektor Bruno Pezzatti.
Das bringt dann nachher eine gewisse Verunsicherung im Markt rein und führt dann jeweils auch dazu, dass dann gegebenenfalls die Preise nicht eingehalten werden können und dass man nachher in der nächsten Zeitperiode muss die Preise nach oben korrigieren.
Etwas, das nicht nur im Verband, sondern auch den Bauern Kummer macht und man hofft auf die Solidarität, sagt der Obstproduzent Xaver Stocker.
Dort eigentlich ist es auch wichtig, dass jeder Abnehmer, jeder Händler schaut, also das auch versucht einzuhalten, dass es noch nicht Preisdruck gibt, weil der Schatz schlussendlich jedem Teilnehmer bis für die Vermarktung.
Der Obstverband tut aber nicht nur koordinieren, hilft Mengen und Preise regeln, sondern beobachtet auch Trends. Zum Beispiel sind Beere gefragter oder in letzter Zeit auch eher grosse Früchte. Die Aufgaben des Obstverbands waren schon vor 100 Jahren gewesen, den guten Ruf der Schweizer Früchte zu erhalten und zu fördern. Heute sagt man dem einfach Marketing. Aber der Obstverband ist nach wie vor eine Dreischeibe und eine Interessenplattform. Dass die Obstmetropole in der Finanzmetropole zu Zug den Hauptsitz hat, hat übrigens den Grund, dass der erste Geschäftsführer von anno dazumal auch Chef war von der landwirtschaftlichen Show vom Kanton Zug und er hat den Geschäftssitz vom Verband schlicht in der Nähe haben.
Der Beitrag von Karin Portmann. Der Obstverband feiert sein Jubiläum mit verschiedenen Anlässen. Einer der nächsten grossen ist die Zugermesse, wo es in Sonderschau zu 1000 Obstsorten gibt. Sie hören das Regionalnationalzentral Schweiz. Zu Engelberg treffen sich von heute an bis am Freitag gestudierte Köpfe aus allen Fachrichtungen zu der Academia Engelberg. Zum 10. Mal diskutieren Wissenschaftler aus allen Richtungen ein komplexes Thema. Es geht um die Zukunft der Medizin, um die personalisierte Medizin. Das Spezielle an der Akademie Engelberg ist, dass Biologen mit Juristen oder Chemiker mit Theologen zum gleichen Thema debattieren. Marianne Balli hat mit dem Mitorganisator, dem Apotheker und Professor Gerd Volkers, geredet.
Gerd Volkers, wir reden da jetzt heute über die Akademie Engelberg. Was genau will denn die Akademie Engelberg?
Wir wollen natürlich Wissen vermitteln. Und dieses Wissen möchten wir an Mann und Frau bringen. Gibt es unterschiedliche Ebenen. Das sind einmal Studierende, das ist der Bürger, das ist die Politikerin, das sind die Fachkollegen.
Ich habe da im Programmheft Ihnen mal durchgeblättert. Das sind 32 Leute, die einen Doktor- oder einen Professorentitel haben. Gibt es aber auch einen Ansatz für die Leute, die nicht Fachleute sind, zum Beispiel für mich?
Den gibt es natürlich. Wir haben als Tradition jeden ersten Abend an dem Kongress den sogenannten öffentlichen Abend. Das sind in der Regel so 200 Gäste aus dem Dorf, das sind Touristen, das sind Leute, die extra anreisen, diskutieren das Thema der Tagung so, dass auch der interessierte Laie dem folgen kann und die Konzepte versteht, die da unter Fachleuten diskutiert werden.
Und wie wird denn diskutiert, wenn unter Fachleuten diskutiert wird? Ist das so vortragsmäßig oder wie läuft das?
Da müssen wir nochmal zwei Dinge unterscheiden. Das ist schon eine Fachtagung, aber die Fachleute, die hier an der Tagung sind, kommen aus sehr verschiedenen Disziplinen. Da ist von der Theologin bis zum Professor für Molekularbiologie alles dabei. Wir greifen ja Themen auf, die von großer gesellschaftlicher Relevanz und entsprechend komplex sind. Das heißt, eine einzige Disziplin kann praktisch nie eine eindeutige Lösung anbieten und deswegen müssen wir das zwischen allen Disziplinen diskutieren. Es ist also keine Fachtagung in dem Sinne, dass da nur Physiker mit Physikern oder nur Theologen mit Theologen oder nur Biologen mit Biologen sprechen, sondern die Disziplinen sprechen miteinander und das ist gerade die wesentliche Ausnahme dieser Akademia-Tagungen. Ganz klar, dass dort unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Blickwinkel auf die gleichen Probleme herrschen.
Das Konzept ist eben vor 10 Jahren ist das so erfunden worden, sage ich jetzt einmal, weil die Akademie Engelberg ist vor genau 10 Jahren gegründet worden. Und zwar von der Regierungskonferenz von der Zentralschweiz. Warum haben die das damals gegründet und warum ausgerechnet in Engelberg?
Gründe zu finden ist immer sehr schwierig. Aber was ich sehe, ist, dass 2001 ja ein sehr schwieriges Jahr war, wo uns allerlei Unheil ereilt hat. Wir haben die Berichterstattung gesehen, 9-11. Wir haben den Kantonsrat in Zug noch in Erinnerung. Ich denke, dass sich zu dem Zeitpunkt verantwortliche Leute zusammengefunden haben, die sich überlegt haben, man muss diese Dinge, die dort vorgehen, als große gesellschaftliche Themen etablieren und permanent oder möglichst häufig darüber einen Diskurs führen, um das Denken und das Fühlen darüber in der Gesellschaft zu verankern. Und in der Gesellschaft meint nicht nur den interessierten Laien, sondern auch alle Ebenen an Wissenschaft und Politik und Jugend, die man ansprechen kann.
Und warum in Engelberg?
Engelberg zeichnet sich wie viele andere Orte dadurch aus, dass es eine Klostertradition hat. Und Klöster waren Hüter von Wissen und Erkenntnis und haben auch eine Wissenstradition. Das alleine würde mir schon ausreichen. Aber es hat natürlich noch einen zweiten Effekt. Die Erfahrung zeigt, dass wenn Sie komplizierte Dinge auf Augenhöhe in verschiedenen Disziplinen, mit verschiedenen Wissensständen, mit Laien und Experten diskutieren wollen, dann können Sie das nicht in Ihrem normalen Umfeld machen. Weil in ihrem normalen Umfeld sind sie an die Normen gebunden, die durch ihre Umgebung auf sie wirken und dann verhalten sie sich auch so wie in ihrem normalen Umfeld. Sie müssen also einen Ort suchen, an dem sie sich öffnen können für diese Diskussion und da stellt Engelberg einen ganz idealen Ort dar.
Jetzt eben nach 10 Jahren, Gerd Volkers, ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Mhm. Was ist geblieben?
Das, was für mich am stärksten, ich bin ja erst ein paar Jahre dabei, was für mich am stärksten beeindruckend war, ist, dass sehr viel für die Jugend geblieben ist. Wir haben ja ein Konzept etabliert, wo wir die Organisation YES, ist eine globale Organisation, junge Leute, die sich um Nachhaltigkeit kümmert und bemüht. Wir haben die Schweizer Studienstiftung, die mit uns zusammenarbeitet. Und alle diese jungen Leute stellen einen nicht unbeträchtlichen Anteil, mehr als ein Drittel der Zuhörer in Engelberg. Und bereiten sich auch intensiv mit Mentoren, die aus dem Kreise meiner Kollegen kommen, bereiten sich mit diesen Mentoren auf diese Projekte und auf die Themenstellungen vor. Und es hat sich in den letzten 10 Jahren gezeigt, dass die Begeisterung bei den Jugendlichen und die Motivation, die in Engelberg entsteht, so hoch ist, dass in den Zwischenjahren tatsächlich Projekte entstehen, die umgesetzt werden können, und zwar weltweit umgesetzt werden können. Ein Beispiel ist das Wasserprojekt in Afrika.
Können Sie das noch ein bisschen beschreiben?
Das ist ein Projekt, das die Jugendlichen mit ganz großer Energie und ganz großer Emotion umgesetzt haben, weil sie erkannt haben, dass beispielsweise Mädchen in Afrika nicht zur Schule gehen können, zur Grundschule gehen können, weil sie in den Traditionen, in denen sie leben, morgens zuerst Wasser holen müssen. Und wenn der Brunnen 15 Kilometer weit weg ist, können Sie sich vorstellen, ist der Schulunterricht anschließend rum. Also ist es doch sinnvoll, möglichst nah beim Lebenszentrum oder nah beim Schulhaus einen Brunnen zu bohren, das Wasserholen abzukürzen und so den Mädchen den Schulunterricht zu ermöglichen. Das ist nicht neu, aber Engelberg hat es katalysiert, dass sich eine Gruppe zusammengefunden hat, die das dann tatsächlich vor Ort umgesetzt hat. Und das ist doch fantastisch.
Der Gerd Volkers ist das gewesen über ein konkretes Projekt, das an der Akademie Engelberg lanciert worden ist. Morgen ab 8 Uhr ist im Europäischen Hof zu Engelberg der öffentliche Abend für alle, die sich für die Zukunft der Medizin interessieren. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3:06. Das Wichtigste aus unseren Sendungen noch mal kurz zusammengefasst von Marianne Balli.
Nach lauten Diskussionen rund ums Luzerner Kantonsspital soll es jetzt wieder ruhiger werden. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf will einen regelmässigen Austausch mit dem neuen Spitalrat. Anlass der Debatte waren Konflikte und Rücktritt von ehemaligen Spitalräten. Der Wahlkampf um den Luzerner Stadtrat ist lanciert. Als Erste haben die Grünen und CVP Katze aus dem Sack gelassen. Für die Grünen soll der Adrian Burgola den Sitz vom Sozialdirektor Rudi Meier verteidigen. Die CVP will mit dem Finanzdirektor Stefan Roth samt vom Stadtpräsidenten erobern. In Engelberg treffen sich in diesen Tagen Wissenschaftler aus allen Gattungen zu der Academia Engelberg. Vor 10 Jahren ist die Veranstaltung gegründet worden, unter dem Eindruck von den Terroranschlägen zu Amerika und dem Attentat in Zug. Die Idee ist, komplexe Themen möglichst breit zu diskutieren und so neue Lösungen zu finden. Der Schweizer Obstverband mit Sitz in Zug feiert morgen sein 100-jähriges Bestehen. Der Verband hat in den Anfängen vor allem Obst fördern und den Export organisieren. In der Zwischenzeit ist der Schweizer Obstverband eine wichtige Dreischiebe für rund 10'000 Produzenten, Händler und Verarbeiter.
Zum Wetter, Prognose hat Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht kühlt es auf etwa 15 Grad ab und an vielen Orten kommt es mal ein bisschen regnen. Morgen Morgen gibt es zuerst einen Haufen Wolken und gerade den Bergen an ist es an ein paar Orten auch noch nass. Dann wird es langsam freundlicher. Die Wolken lockern ein bisschen auf und man sieht doch da und dort die Sonne. Am nettesten wird es morgen Nachmittag im Luzerner Hinterland und im Kanton Zug. Am zähesten bleiben die Wolken vom oberen Entlebuch über den Sarnersee und Vierwaldstättersee bis in den Kanton Schweiz ein. Es ist nicht mehr so warm morgen Nachmittag. Die Temperaturen kommen in den tieferen Lagen bloß noch auf etwa 19 bis 20 Grad. In Engelberg oben gibt es 14 und in Andermatt 11 Grad. Am Donnerstag hat es am Morgen vielleicht da am Tee zuerst ein bisschen Nebel. Sonst aber gibt es dann wieder einen wunderschönen sonnigen Tag und die Temperaturen steigen am Nachmittag in den tieferen Lagen wieder auf 23 Grad.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz vom 13. September. Redaktion Dario Pelosi, Moderation Kurt Zurflu. Nächste regionale Informationen gibt es morgen Morgen, zuerst mal um 6:30, dann um 7:30 und am 7:45. Und immer auch im Internet unter www.regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.